SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
In der Frühe war ein Bombenattentat auf das Federal Office Building von Oklahoma City verübt worden. Laut CBS gab es mindestens 31 Tote, 12 davon Kinder aus dem Kindergarten im zweiten Geschoss, viele Vermisste, wahrscheinlich unter den Trümmern verschüttet. Chaos herrschte und niemand wagte Vermutungen über die Zahl der Toten oder Lebenden anzustellen. Aber die Erde dreht sich und Vorstandssitzungen in Gebäuden, die nicht beschädigt waren, mussten weitergehen, also war niemand überrascht, dass Mr. Mansour die Sitzung seiner Gründungsdirektoren um Punkt 12 eröffnete. Auf seinen Vorschlag wurden die Verhandlungen jedoch nach dem Sandwich-Lunch und vor Mr. Albert Schmidts Bericht für 30 Minuten unterbrochen und in dieser Pause sah die Gruppe die 1-Uhr-Nachrichten auf CNN, starr vor Entsetzen über die Bilder und stumm. Dann meldete sich ein rotgesichtiger Mann, den Schmidt nicht kannte, mit dem Kommentar, dass er die Handschrift muslimischer Terroristen in dem Anschlag erkennen könne und zog sich damit Mr. Mansours Tadel zu. Der Finanzmagnat, der in Ägypten geboren und anfangs dort und in Marokko aufgewachsen war, betrachtete sich selbstverständlich als Fachmann in allen den Nahen Osten betreffenden Angelegenheiten. Die Frage ist, erklärte er dem unseligen Sprecher, während in seiner rechten Hand wie durch Zauberei Betperlen aus Elfenbein auftauchten und sofort im Staccato gegeneinander klickten, die Frage ist, was Sie sagen würden, wenn Al-Ahram morgen eine Geschichte druckt, in der behauptet wird, dass dieses Attentat die Handschrift von Juden trägt. Sie verstehen, Juden, die versuchen, Arabern das Attentat anzuhängen. Das ist Unsinn, würden Sie sagen. Genau solcher Unsinn ist das, was Sie gerade behauptet haben. Sie sollten sich schämen, dermaßen voreilige Schlüsse zu ziehen und den Mund aufzumachen, wenn Sie nicht wissen, wovon Sie reden. Schmidt war schon aufgestanden, um seinen Vortrag zu halten, setzte sich aber wieder in der Erwartung, dass der Abgestrafte direkt den Raum verlassen oder vielleicht sogar von seinem Amt zurücktreten werde. Nichts dergleichen geschah. Stattdessen hörte er, dass Mr. Mansour ihn aufrief, mit dem Bericht zu beginnen, auf den sie schon alle gewartet hätten. Als er zum Ende gekommen war, hatte Schmidt das Gefühl, viel länger als angemessen geredet und seine Zuhörer verloren zu haben. Offenbar war es aber nicht so. »Das Beste, was dir je passiert ist«, sagte Mr. Mansour, als die Sitzung vorbei war, »das Allerbeste, was dir je passiert ist, war deine Chance, mit mir herumzuhängen. Gescheit bist du geworden, fast schon wie ein Jude.« »Danke für das Kompliment, Mike«, erwiderte Schmidt. »Womit habe ich es verdient?« »Dumme Frage, Schmitty. Versuchst du zu beweisen, dass ich mich irre? Du willst wissen, womit? Das kann ich dir sagen. Was du diesen Direktoren vorgeführt hast, war große Klasse. Pas de problème. Sie waren sprachlos. Die Frage ist, spielt es eine Rolle, was diese Kerle denken? Die sind nur Wasps in Anzügen, die ich in den Vorstand gesetzt habe, damit die Stiftung gut aussieht. Mit Holbein ist es was anderes. Er ist gescheit und, lass dir sagen, er war beeindruckt.« Holbein war der Sekretär der Stiftung und, soweit Schmidt wusste, Sekretär oder Vizepräsident aller Unternehmen, die Mike Mansour besaß, ein so ausgefuchstes und machiavellistisches Faktotum, dass Schmidt sich ab und zu die Frage gestattete, ob der Finanzmagnat persönlich etwa auch unter der verdeckten Kontrolle seines Angestellten stand. »Womit du dir das Kompliment verdient hast«, fuhr Mr. Mansour fort, »du hast uns eine Lektion über die politische und wirtschaftliche Lage in 8 Ländern gegeben, die du noch nie gesehen hattest, und uns den Zustand meiner Life Center in jedem dieser einzelnen geschildert. Du hast nicht ein einziges Mal auf deinen Merkzettel gesehen und du hast dich nicht zum Narren gemacht. Mich auch nicht, denn ich habe dich angeheuert. Sie glauben alle, dass du weißt, wovon du redest. Sogar Holbein.« Schmidt hätte gerne gefragt, ob Mr. Mansour auch zu diesen Gläubigen gehöre, aber er unterdrückte den Wunsch. Er hatte gelernt, dass die Antwort der Wahrheit entsprechen würde, so wie Mike sie sah, ohne eine Spur von Takt, ohne jedes Bedürfnis, die Gefühle des Fragenden zu schonen und dass man bereit sein musste, mit den harten Worten zu leben. Ja, es stimmte. Er hatte ohne Notizen vorgetragen, aber er hatte während des Flugs von Paris eine Gliederung dessen, was er sagen wollte, auf einen Notizblock geschrieben und seine Präsentation anschließend stumm eingeübt. Damit hatte er sich nicht mehr und nicht weniger Mühe gegeben als früher bei seinen Vorbereitungen auf zahllose Sitzungen mit Mandanten, Geschäftsführern der Versicherungsgesellschaften und ihren Syndizi zwecks Erläuterung von Struktur und Risiken einer Investition. Aber es gab einen Unterschied. Während dieser Präsentation und im Anschluss, als er die Fragen der Direktoren beantwortete, hatte er auf Automatik geschaltet. Mit den Gedanken war er anderswo gewesen. Das war ihm während seiner Anwaltsarbeit nie passiert, auch wenn ihn persönliche Probleme noch so sehr bedrängten, wenn er noch so sehr unter Schlafmangel litt oder verkatert war infolge der Abendessen, die Mary und er und ihre verheirateten Altersgenossen in den 60er und frühen 70er Jahren abwechselnd gaben und die regelmäßig mit Absackern, Scotch oder Cognac endeten, nachdem man vorher Chinon oder Côte du Rhône in Mengen zu sich genommen hatte, die er heutzutage wahrscheinlich nicht einmal in einer Woche konsumieren würde. Er hatte in Erinnerung an Alice geschwelgt und war in Gedanken bei ihr und dem Plan gewesen, an dem er arbeitete. Er plante im Mai, wahrscheinlich Mitte des Monats, noch einmal eine Reise zu den Zentren in Warschau und Prag zu machen. Der Grund: auf dem Rückweg würde er in Paris einen Zwischenhalt machen und Alice besuchen. Dieses heimliche Wissen ließ sein Herz schneller schlagen. Mr. Mansours Zustimmung hatte er schon vor der Sitzung eingeholt. Brauchte er sie? Sicher nicht. Er war durchaus in der Lage, ein Flugticket nach Paris und zurück in jeder Preisklasse selbst zu zahlen, sowie die anderen Ausgaben, einschließlich eines Hotelzimmers, das vielleicht nicht ganz so luxuriös sein musste wie die Suite, die der Finanzmagnat ihm zur Verfügung stellte. Aber dem stand die lebenslange Gewohnheit im Wege, auf Kosten von Mandanten zu reisen. Sogar Mary, erinnerte er sich, hatte die Europareisen, die sie gelegentlich zusammen unternahmen, zeitlich so eingerichtet, dass sie sich mit der Frankfurter Buchmesse überschnitten, die sie selbstverständlich als eine Repräsentantin ihres Verlages besucht hatte, oder mit einer anderen ähnlichen Veranstaltung, die eine Geschäftsreise nötig machte. Und noch aus einem anderen Grund erschien Mike Mansours Segen wünschenswert. Er tat Schmidts Seele gut, denn er verlieh dem Pariser Abenteuer Struktur und Würde. So würde er nicht als ein alter Bock auftreten, der gegen alle Wahrscheinlichkeit versuchte, die Witwe eines jungen Partners für sich zu gewinnen, sondern als Vorstandsmitglied, sogar Präsident eines wichtigen gemeinnützigen Unternehmens, der auf dem Heimweg war, nachdem er eine wichtige Mission erfüllt hatte. Dass es romantischer wäre, nur deshalb nach Paris zu reisen, weil er mit Alice zusammen sein wollte, hatte er auch überlegt. Alles in allem war ihm die von seinem Freund und Vorgesetzten abgesegnete Mission lieber. »Bleibst du über Nacht in der Stadt?«, fragte Mr. Mansour, als sie das Büro der Stiftung verließen. Schmidt sah auf die Uhr, es war 3:15. Bis er ein Auto gemietet und sich auf den Weg gemacht hätte, würde der Verkehr hinaus auf die Insel mörderisch sein. Dem fühlte er sich nicht gewachsen. »Ja«, antwortete er, »ich bleibe in dem Apartment, das die Stiftung mir so fürsorglich zur Verfügung gestellt hat, und fahre morgen früh nach Bridgehampton.« Er war wirklich dankbar für das Pied-à-terre in der Park Avenue, das kein Bestandteil seines Vertrags mit der Stiftung gewesen war, sondern vielmehr ein Beispiel für Mike Mansours schrullige Freigebigkeit. Aber Schmidt hatte an diesem Tag noch mehr Grund, dankbar zu sein. Als er am Abend zuvor gegen 11 Uhr erschöpft und im Gefühl, ganz seltsam ausgetrocknet zu sein, vom Flughafen gekommen war, hatte ihn eine Überraschung überwältigt und sprachlos vor Freude gemacht. Ein üppiger Strauß lila und weißer Flieder stand in einer Vase auf dem Couchtisch, und neben der Vase lag ein Zettel mit einem Smiley. Darauf stand: »Die sind aus deinem Garten.« Unterschrieben war er mit: »Rat mal wer, Carrie.« Auch ohne die Unterschrift würde er keinen Moment daran gezweifelt haben, dass sie mit ihrer unverstellten Zuneigung und natürlichen Anmut für diesen Willkommensgruß verantwortlich war. Er hoffte nur, dass einer von Mike Mansours Sicherheitsleuten diese Gabe aus Bridgehampton vorbeigebracht hatte und nicht sie selbst. Jetzt war keine gute Zeit für sie, in ihren kleinen BMW zu springen und die Fahrt von und nach Bridgehampton zu machen. Nach seiner Rechnung war das Baby im Mai zu erwarten. »Wieder eine gescheite Idee«, sagte Mr. Mansour. »Du wirst noch ein echter Jude. Ist dein Wagen hier?« Schmidt schüttelte den Kopf. »Ich bin heute Morgen hier angekommen, habe mein Gepäck abgestellt, geduscht und bin ins Büro gegangen. Pas de problème. Wenn du deinen Wagen hier hättest, würde ihn Manuel, der Hausmann des Finanzmagnaten, an den Strand zurückfahren. Aber so ist es einfacher. Du fliegst mit mir im Hubschrauber. Manuel holt dich ab, Aufbruch um 12, ein frühes Mittagessen bei mir und nach dem Essen schicke ich dich nach Hause. Du kennst die Cannings, Joe und Caroline? Ja, Schmidt kannte die beiden. Er war vor Weihnachten bei einem Abendessen gewesen, zu dem Elaine und Gil Blackman eingeladen hatten. Einem Fest mit einer besonderen Note, denn dieses Ekel Canning hatte beißenden Spott mit Mike Mansour getrieben, dem er zum ersten Mal begegnete, und Mike war deutlich von Carolines Aussehen und Eleganz angetan gewesen. »Wir gehen heute Abend zusammen essen«, fuhr Mr. Mansour fort, »zu Fabiens. Möchtest du mitkommen, als mein Gast?« »Ich hätte Canning nicht dazu gebeten, wenn ich seine Frau allein hätte einladen können, aber ich muss ihn vorläufig noch in Kauf nehmen, wenn ich Zugang zu ihr haben will. Vorläufig noch«, summte Mr. Mansour in eine Melodie, die Schmidt nicht wiedererkannte. »Vorläufig noch.« Fabiens war ein französisches Restaurant an der Upper East Side, das hoch gelobt wurde oder, wenn man dem hohlköpfigen, federführenden Restaurantkritiker der Times glauben wollte, sogar zur Weltspitze der Gastronomie gehörte. Schmidt, der Mary und ihre Starautoren mit einer gewissen Häufigkeit dorthin zum Dinner hatte begleiten müssen, fand das Lokal nicht gut. Ausgestattet in einem Stil, der ihn an das Frank E. Campbell Beerdigungsinstitut erinnerte, schaffte es dieses Restaurant, exorbitante Preise mit einem unverschämten, inkompetenten Service zu verbinden und bot eine Speisekarte von solcher Kompliziertheit, dass Schmidt Mühe hatte, darauf irgendetwas nach seinem Geschmack zu finden. Die Kundschaft bestand in der Hauptsache aus schwergewichtigen Männern, die wohl nicht noch mehr Mahlzeiten mit tierischem Fett und Sahne brauchten, und ihren Betthäschen, deren schrille Stimmen Schmidt in mürrisches Schweigen trieben. Nein, er hegte wahrhaft herzliche Gefühle für Mr. Mansour, aber die Aussicht auf ein Dinner zu viert mit ihm und den Kennigs machte ihm Lust auf einen Hungerstreik. Erstaunlich, dass Mike geplant hatte, nur mit den beiden essen zu gehen. Hatte er etwa den Plan, Joe ein Schlafmittel in den Drink zu schütten und Caroline in sein Penthouse zu zaubern? Oder hat er jemanden wie Holbein und seine Frau, eine Frau hatte Holbein doch wohl, zur Vervollständigung der Tafelrunde in Reserve? Eine Verbesserung wäre das in Schmidts Augen allerdings nicht. »Ich würde sehr gern mitkommen«, erwiderte er, »aber der Jetlag wird mir bis dahin sehr zu schaffen machen. Heute sollte ich besser früh schlafen gehen. Holen wir es morgen nach.« »Wie du willst«, das sagte Mike Mansour gern, wenn man ein Angebot von ihm abgelehnt hatte, und fast immer waren diese Worte Vorboten einer schmerzhaften Vergeltung. So auch diesmal. »Aber schade ist es. Ich habe dafür gesorgt, dass Enzo Herrera und seine Freundin mit dabei sind. Ich dachte, sie würden dir gefallen. Es wäre eine gute Gelegenheit für dich und Enzo gewesen, euch kennenzulernen. Danach könntest du dich mit ihm verabreden, wann du möchtest, ohne auf eine Einladung von mir zu warten.« Wie ärgerlich recht er hatte. Schmidt hätte diese Gelegenheit gern genutzt, nicht nur, weil er den großartigen Pianisten bewunderte, sondern weil er allmählich mit dem Gedanken spielte, dass es gut wäre, einen Kreis von Freunden und möglichen Hausgästen zu haben, die Alice unterhalten könnten und ein Ausgleich für das wären, was ihr in Paris entginge, falls sein unglaubliches Glück vorhielt und sie wirklich zu ihm kam und mit ihm leben oder auch nur längere Zeit in Bridgehampton und New York zubringen würde. Gil Blackman und Elaine waren wunderbar, aber wer war sonst noch da? Niemand. Warum musste sein Schicksal ihn immer zwingen, jedem Gaul ins Maul zu schauen, den der Finanzmagnat ihm schenken wollte? Warum musste er diesen Mann und seine Gaben immer unterschätzen und zurückweisen? Ein Rest dessen, was er sein gutes Benehmen genannt hätte, hinderte ihn daran zu sagen, »Ach, wenn das so ist, Mike«, dann halte ich einen kurzen Mittagsschlaf, sobald ich zu Hause bin, und komme später zu euch ins Restaurant. Stattdessen sagte er, ich hoffe, du gibst mir ein andermal eine neue Chance, sah zu, wie Mr. Mansour in seinen großen schwarzen Rolls stieg, winkte ihm zum Abschied und ging zu Fuß nach Hause. 8 Querstraßen, das machte einen Weg von 10 Minuten. Er konnte Alice noch erwischen, bevor sie schlafen ging, aber sie meldete sich nicht. Er ließ das Telefon klingeln, bis der Anrufbeantworter sich einschaltete und hinterließ eine Nachricht. »Bitte ruf mich unter meiner New Yorker Nummer an.« Die hatte er ihr aufgeschrieben, dazu seine Nummer auf dem Land, seine Handynummer und E-Mail-Adresse. Zur Sicherheit sprach er sie noch einmal Ziffer für Ziffer langsam aufs Band. Dann zog er sich aus und kroch unter die Bettdecke. Als er aufwachte, war es schon nach 6 Uhr, Mitternacht in ihrer Zeitzone. Sie hatte nicht angerufen. Er brühte sich eine Tasse Tee auf, rasierte sich, nahm ein Bad und wartete. 7 Uhr, nichts. Ein kurzer Blick in die Fernsehnachrichten zeigte ihm, dass die Zahl der Todesopfer in Oklahoma City stieg. 7:30 Uhr und immer noch nichts. Sie hatte gesagt, in welchem Zusammenhang wusste er nicht mehr, dass Einladungen zum Abendessen in Paris spät begannen und sehr spät zum Ende kamen. Oft setzten sich die Leute nicht vor 10 Uhr zu Tisch. Trotzdem, dass sie um 2:30 Uhr morgens nicht ans Telefon ging, kam ihm merkwürdig vor. Als er ausgefertigt war, zeigte die Uhr schon 8:15 Uhr. Konnte es sein, dass sie nach Hause gekommen und schlafen gegangen war, ohne ihre Nachrichten abzuhören? Zu so später Stunde schien das nicht unmöglich, sie war wohl sehr müde gewesen. Er wusste, dass man das Telefon in Madame Laws Zimmer nicht hören konnte. Wenn er also wieder anrief, würde er sie nicht stören. Wenn er Alice aus dem Schlaf holte, würde sie es ihm verzeihen. Er wählte die Nummer, wartete 5, 6 Klingeltöne ab und legte dann auf. War sie vielleicht nach Antibes gefahren? Davon war nicht die Rede gewesen, aber womöglich war etwas passiert. Vielleicht war ihr Vater krank. Er ging in die Küche, goss sich einen Bourbon auf Eis ein und trank gierig. Im Schrank lagen Graham-Kekse und Cashewnüsse, aber sonst nichts. Wenn er in seinem Club zu Abend essen wollte, musste er sich beeilen. Der Himmel hatte sich bewölkt, er nahm seinen Regenmantel und einen Schirm und hastete aus der Wohnung. Gegen seine Gewohnheit, wenn die Entfernung nicht zu groß und der Regen nicht zu heftig war, ging er in der Stadt gern zu Fuß und die 35 Häuserblocks bis zu seinem Club waren ihm gerade recht, nahm Schmidt ein Taxi. Er hätte sich allerdings gar nicht beeilen müssen. Sein Freund, der Portier in der Eingangshalle, versicherte ihm, es sei ein Abend mit vielen Gästen, deshalb werde die Küche noch nicht gleich schließen. Die Zeit reiche sogar für einen Drink an der Bar. Aber Schmidt spürte, dass er matt wurde. Den Jetlag, den er als Entschuldigung vorgeschoben hatte, ohne daran zu glauben, spürte er jetzt wirklich. Er beschloss, auf den Gin Martini vor dem Dinner zu verzichten und stieg die Treppe zum oberen Stockwerk hinauf. Auch der Maître d'Hôtel war sein Freund und begrüßte ihn wie den heimgekehrten verlorenen Sohn. Ja, sie hätten viel Publikum, so viel, dass sie einige Mitglieder und deren Gäste in den nur für Mitglieder vorgesehenen Speisesaal hatten setzen müssen, aber an dem langen, für Mitglieder reservierten Tisch sitze niemand. Er schlug vor, dass Mr. Schmidt zum Essen an einem Tisch für 2 Personen im Hauptspeisesaal Platz nehme. Da gehe es lebhafter zu. Obwohl Mitglieder, die allein zum Abendessen kamen, gehalten waren, sich an den langen Tisch zu setzen, da jederzeit ein anderes einzelnes Mitglied auftauchen konnte, auch wenn im Moment niemand dort saß, und obwohl Schmidt sich gerne an diese Clubsitte hielt, ließ er sich doch auf den Vorschlag ein. Raphael war ein guter Mann, der versuchte, nett zu sein. Warum sollte man ihn kränken? Außerdem hatte er sich überlegt, dass es interessant wäre zu beobachten, wer von den Mitgliedern und Gästen sich im Hauptsaal einfand, den er kaum je betrat. Genau genommen hatte er seit einem katastrophalen Mittagessen vor 2 oder 3 Jahren mit Charlottes Schwiegermutter, der bedrohlichen Therapeutin Dr. Renata Riker, nie mehr dort gesessen. Die Erinnerung an die Doppelzüngigkeit und Unverfrorenheit dieser Frau lenkte ihn für einen Augenblick von seinen Sorgen um Alice ab. Unglaublich, wie sie sich selbst zum Lunch mit ihm eingeladen hatte und ihm beim Essen die Kopie einer Bandaufnahme präsentierte, die ihr heimtückischer Sohn gemacht hatte, um ein Telefongespräch zwischen ihm, Schmidt, und seiner eigenen Tochter zu dokumentieren. Der Tochter, die damals die Geliebte, aber noch nicht die Ehefrau dieses Menschen war. Er hatte die Kassette mit Entrüstung und gerechtem Zorn zurückgewiesen, so wie sie es verdiente, und den beiden Rikers diese Schandtat nie vergessen und nie verziehen. Myron Riker dagegen, Seelenklempner, Renatas Ehemann und Johns Vater, war das einzige Mitglied dieser schrecklichen Familie mit gewissen Verdiensten. Er mischte erstklassige Gin Martinis und hielt meist den Mund. Nein, den Waffenstillstand, den er mit Charlotte geschlossen hatte, wollte er nicht brechen. Aber die Vergangenheit konnte man nicht auslöschen. Und ganz gewiss nicht die Anschuldigung, die Charlotte ihm während des aufgezeichneten Telefongesprächs an den Kopf geworfen hatte. Diese gemeine Lüge, mit der sie ihn verletzen wollte. Wie hatte sie sich so etwas ausdenken können? Aggressiv ist, wer sich schuldig fühlt, war die platte Rationalisierung gewesen, die Seelenklempnerin Renata anzubieten hatte. Aber selbst wenn damit der Mechanismus von Charlottes Verhalten zutreffend beschrieben war, blieb doch die Lüge selbst unerklärt und unverständlich. Die Lüge, mit der sie behauptete, dass jeder in seiner Kanzlei ihn als einen Judenhetzer und Antisemiten gekannt habe. Welchen Abgrund der Schändlichkeit hatte sie gegraben, um das auszuhecken? An seinem rechten Ellbogen stand ein Kellner und holte ihn in die Gegenwart zurück. Er überflog die Speisekarte und schrieb seine Bestellung auf den Belegzettel. Ein Blick auf die Weinkarte zeigte ihm, dass keine der halben Flaschen Rotwein nach seinem Geschmack war. Er zuckte die Achsel und trug die Ziffer für eine ganze Flasche ein. Vielleicht würde sie ihm den ungestörten Nachtschlaf bescheren, den er brauchte. Was übrig blieb, konnte in einer Sauce verarbeitet oder vom Küchenpersonal genossen werden. Nachdem dies erledigt war, sah er sich im Raum um und winkte den Clubmitgliedern zu, die er kannte und deren Blicke auffangen konnte. Dazu gehörte Lou Brenner, der zwei Tische weiter mit seiner Frau beim Essen saß. Lou winkte nicht nur zurück, sondern stand vom Tisch auf und lud Schmidt ein, sich zu ihnen zu setzen. Sie hätten gerade erst bestellt und am Tisch sei noch Platz für Schmitti. Tina würde sich sehr freuen. Technische wie gesellschaftliche Fortschritte hörten nie auf, Schmidt zu faszinieren. Er war seit über 20 Jahren Mitglied dieses besonderen Clubs, aber nie auf die Idee gekommen, dass Lou vielleicht gern selbst Mitglied sein oder zur Mitgliedschaft eingeladen würde. Seine Wahl musste vor kurzem stattgefunden haben. Gut für Lou, der sich wohlzufühlen schien, und gut für den Club, nahm Schmidt an. »Ich leiste euch gern Gesellschaft«, sagte er zu Lou. »Sehr freundlich von euch.« Es ging nicht anders. Wenn zwei Partner von W&K zusammenkamen, war es aus mit der Konversation, auch wenn eine Ehefrau dabei saß, und es gab nur noch Fachsimpelei, die ihnen immer leichter von den Lippen ging, während sie erst die Flasche Bordeaux leerten, die Schmidt bestellt hatte, und dann Lou's Burgunder. Danach gedachten sie kurz der Opfer des Attentats in Oklahoma City und drückten ihr Entsetzen über die ungeheure verbrecherische Tat aus und ließen dann Revue passieren, was sich in der Firma ereignet hatte. Die jüngsten Fehlentscheidungen von Jack DeForest, der immer noch leitender Partner war, wichtige Ergänzungen der Mandantenliste und welchem Partner sie zu verdanken waren, die finanziellen Ergebnisse des ersten Vierteljahres und die wahrscheinlichen Kandidaten für die Wahl zur Partnerschaft, die nicht mehr wie früher Ende des Jahres, sondern im Juni stattfand. Dann holten sie tief Luft. »Ich war gerade in Paris«, sagte Schmidt. »Ich habe mich dort ab und zu mit Alice Verplanck getroffen.« Es war heraus. Und er hatte nicht anders gekonnt. Er wollte ihren Namen sagen, spüren, wie er sich auf seinen Lippen formte. »Sie hat wirklich eine schwere Zeit hinter sich«, fügte er hinzu, in der Meinung, dies sei die mildeste Feststellung, die er machen könne, wenn er nicht Schroffes sagen wollte. Es wäre leichter gewesen, wenn er nicht erfahren hätte, dass Lou längst über Tims Homosexualität und AIDS-Infektion Bescheid wusste. »Oh ja«, antwortete Lou, »eine Tragödie. Wir haben sie Schritt für Schritt mitverfolgt. Tina sagte immer, ich dürfe nicht ständig daran denken, aber Tim ging mir nicht aus dem Kopf, wie auch. Alice war die ganze Zeit sehr loyal, das muss ich ihr lassen, aber ohne Bruno...« Seine Stimme versagte, ihm fehlten, ganz untypisch für ihn, die Worte. Brenner war ein guter Mann, fand Schmidt, und er war ein guter Partner gewesen. Der würde kein Spiel mit ihm treiben. Deshalb sagte er, »Lou, ich habe von Alice viel über Tims Geschichte erfahren, sie hat es mir erzählt. Ich nehme an, Tina weiß Bescheid.« Plötzlich war ihm der Gedanke gekommen, dass er womöglich kurz davor war, eine schwere Indiskretion zu begehen. »Oh ja, Tim hat es mir an einem Wochenende erzählt, als Alice und er bei uns auf dem Land waren. Bevor er mit Lou redete, warf Tina ein. Mir konnte er sich leichter anvertrauen. Wir waren beide im Aufsichtsrat des Balletts, deshalb wusste er, dass ich eine Menge schwule Freunde habe, Männer, mit denen ich mich wirklich gut verstehe. Schwule mögen mütterliche Frauen, von denen sie sich nicht bedroht fühlen. Also erzählt er mir auf einem langen Spaziergang, wie sehr Alice und die Kinder liebte und alles. Aber dass er auch diese andere Seite habe und eben Bruno. Ich sagte, er könne mit Lou reden. Lou würde ihn verstehen. Später lernten wir Bruno kennen. Was für ein charmanter Mann. Zu schade, dass er im falschen Team spielt. So ist es, stimmte Lou ein. Er machte sich Sorgen, was ich wohl sagen, wie ich reagieren würde. Das war natürlich erst, als die Affäre mit Bruno bereits heftig in Gang gekommen war und ein paar Monate bevor sie nach Paris umzogen. »Warte mal«, sagte Schmidt. »Heißt das, er hat es dir erzählt, bevor er nach Paris ging, also ein paar Jahre bevor Alice es herausfand, im Sommer 85, unmittelbar nachdem ihre Tochter Sophie gestorben war?« »Du hast es gewusst. Alice hat nur von dir gesprochen, sie hat Tina nicht erwähnt. Und sie selbst hatte die ganze Zeit keine Ahnung?«
»So kann man es sehen, das ist eine Möglichkeit«, antwortete Lou. »Wenn man sich an die Fakten hält, ist das korrekt. Er hat es Tina und mir erzählt. Wir haben den Mund gehalten. Und Tim und Bruno ebenfalls. Dass man so unbedingt im Verborgenen bleiben und das Geheimnis hüten will wie diese beiden, das gibt es kein zweites Mal. Dann geschah die Tragödie mit Sophie und Alice hat die beiden ertappt.
Ist das die ganze Geschichte? Ich sage dir ehrlich, ich weiß nicht besser als du, ob es so ist, aber ich habe Mühe, meine Zweifel zu unterdrücken. Du musst bedenken, dass ich mit Tim noch genauso viel wie vorher zusammengearbeitet habe, als er schon lange in Paris war, und dass ich, wie gesagt, das Gefühl hatte, ich müsse ihn mit Adleraugen bewachen, um sicherzugehen, dass nichts passierte, was einen Mandanten abschrecken konnte. Nachdem er mir dann mitgeteilt hatte, er sei positiv getestet worden und die Immunschwäche habe bereits Auswirkungen, musste ich ihn doppelt wachsam beobachten. Du kannst dir vorstellen, welche Sorgen um seinen Gemütszustand, seine kognitiven Fähigkeiten und die Qualität seiner Arbeit ich mir machte. Das klingt vielleicht seltsam, wenn man bedenkt, was für ein fabelhafter Anwalt er war und was für ein Perfektionist. Ich weiß nicht, wie weit die Wissenschaft inzwischen ist, aber damals fürchtete man, dass womöglich auch das Gehirn Schaden leiden würde. Lass dir gesagt sein, mit der Konzentrationsfähigkeit war es vorbei, als er all diese schrecklichen Krankheiten hatte. Sein Scharfsinn aber blieb bis zum Schluss 1A. Aber Lou, unterbrach Schmidt, das zeigt mir nicht, wie ich in anderem Licht sehen kann, was Alice wusste oder nicht wusste. Dazu wollte ich gerade kommen. Ich meine damit, dass Bruno bei keinem einzigen gesellschaftlichen Anlass fehlte. Von dem Augenblick an, als er zum ersten Mal auftrat, bis zu dem Zeitpunkt, als Tim so krank war, dass sie ihn in das Jagdhaus in Chantilly bringen mussten. Übrigens ein Juwel, wenn dir je die Chance geboten wird, es von Paris aus zu besichtigen. Lass sie dir nicht entgehen. Naja, Bruno war und ist großartig. Er behandelte die Kinder liebevoll und Alice galant, ging gern mit Tim segeln und jagen, und so weiter und so weiter. Aber Alice ist nicht dumm. Und sie hätte schon sehr dumm sein müssen, um nicht dahinter zu kommen. Und ich will gar nicht erwähnen, dass Bruno in Paris einigermaßen dafür bekannt ist, nicht gerade ein Homme à femme zu sein. Das ist laut und deutlich zu mir durchgedrungen, falls man das von einer versteckten Andeutung sagen kann. Wenn ich mit seinen Partnern in der Bank und anderen Geschäftsverbindungen zu tun hatte. Deshalb würde ich sagen, es ist nicht unmöglich, nicht einmal unwahrscheinlich, dass Alice, die eine sehr kluge und sehr schöne Dame ist, dahinter kam und es aus Gründen der Bequemlichkeit damit nicht gut, sondern schlecht sein ließ. Brenners ging Schmidt auf die Nerven. Hat er immer schon so gelacht? Es ist vielleicht sogar wahrscheinlich, wie gesagt, für Luford, dass sie Tröstungen fand oder einen großen Trost. Aber die beiden in flagrante delicto zu erwischen, beim Küssen im Garten, einen Tag, nachdem sie Sophie beerdigt hatten, das war einfach zu viel. Da hat sie Tim und Bruno gestellt.
»Aha«, sagte Schmidt. »Weißt du irgendetwas Konkretes über die Tröstungen?«
»Nein, sie hat sich mir nie anvertraut.« Die Geschichte von dem Kuss im Garten und dem grauenvollen Begräbnis in Verplank Point habe ich von Tim,
Ich war dort, als ich mich um Tims Beerdigung gekümmert habe, und diese Ungeheuer von Eltern und die noch monströsere Schwester habe ich kennengelernt, das kann ich dir sagen. Dass Tim so normal bleiben konnte, wie er war, ist mir ein völliges Rätsel. Warum er um jeden Preis dort begraben sein wollte, ebenso. Vielleicht, um in Sophies Nähe zu sein. Er war vernarrt in die Kinder. Noch ein Wort zu Alices Tröstungen. Wie gesagt, habe ich beide sowohl in der Zeit gesehen, als sie, Zitat, nicht Bescheid wusste, Zitat Ende, wie auch danach, als sie, Zitat, dahinter gekommen war, Zitat Ende. Es gab nur einen Unterschied. Unter Sophies Tod litt sie sehr. Aber in ihrem Umgang mit Tim und Bruno war sie wie immer. Da hatte sich nicht das Geringste verändert. Der heftige Regen, der heruntergekommen war, als Schmidt beim Essen saß, hatte die Luft gereinigt. Schmidt ging zu Fuß nach Hause. Am Ende blieb in der Schwebe, ob Alice es erraten hatte oder nicht. Wenn sie allerdings von Anfang an Bescheid gewusst hatte, hieß das, dass sie ihn belog. Warum sollte er Lus bloße Vermutung, mehr war es nicht, als Wahrheit hinnehmen, wenn Tina, die anscheinend genau im Bild war, nichts dazu gesagt hatte? Hier stand nicht Lus Wort gegen Alices, es war viel weniger, nur Lus Meinung. Nach Schmidts Erfahrung wäre Lou nicht der erste Anwalt, der überzeugt war, großes psychologisches Einfühlungsvermögen zu besitzen. Für das Gerede über Alices Tröstungen galt das Gleiche. Vielleicht stimmte es. Der Gedanke, dass es so war, schmerzte ihn wegen seiner Gefühle für sie, aber sie hatte weder gesagt noch angedeutet, dass sie Tim in all den Jahren treu geblieben sei. Wenn Lou mit den Tröstungen recht hatte, wurde sie dadurch noch nicht zu einer Lügnerin. Auf dem Anrufbeantworter waren keine Nachrichten. Mitternacht, also 6 Uhr morgens in Paris. So früh wollte er nicht anrufen und auch nicht noch 2 oder 3 Stunden warten, dazu war er wirklich zu müde. Und selbst wenn er es nicht wäre, konnte sie doch rechnen. Sie würde wissen, wie lange er aufgeblieben war, um mit ihr zu sprechen, und sie würde merken, wie schwer er es genommen hatte, sie nicht zu Hause anzutreffen und vergeblich auf einen Rückruf zu warten. So wollte er nicht von ihr wahrgenommen werden. Es reichte, wenn er sie morgen anrief, wahrscheinlich von seinem Haus in Bridgehampton aus.